ohne Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW.
Ich habe schon den Eindruck, dass die jungen Leute total bewegt sind von dem, was passiert. Und dennoch müssen wir uns tagtäglich die Gedanken machen, wie kommen wir daran und wie können wir es vermitteln und ja, die Leute in ihrer Lebenswelt abholen und auch sprechfähig machen. Weil ich glaube, dass viele, auch wenn ihnen das zu viel wird, wenn sie sagen, ich kann diese Bilder nicht mehr sehen, ich kann diese Konflikte und Kriege und Krisen nicht mehr, möchten sie ja trotzdem wissen, was heißt das für mich.
Ich stimme absolut zu und ich würde auch sagen, ich bin auf gar keinen Fall erzieherisch unterwegs. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dafür verantwortlich bin, junge Menschen zum Nachrichtenkonsumieren zu bewegen, sondern mir geht es eher darum, ihnen ein Angebot zu ermöglichen. Und es geht mir auch darum, junge Menschen überhaupt erstmal abzubilden, dass sie überhaupt selbst auch in Medien stattfinden.
Junge Menschen informieren sich nicht mehr nur mit klassischen Nachrichten, sondern auch auf allen möglichen anderen Wegen. Aber wie erreicht man sie denn heutzutage noch? Und angesichts der Nachrichtenflut und der Nachrichtenmüdigkeit in einer Welt, in der viele angesichts der Kriege und Krisen überfordert sind, wie geht man damit um? Darum geht's heute in dieser Folge. Ich bin Sascha Fobbe, herzlich willkommen.
Direkt ins Thema, direkt dort, wo es passiert, direkt gefragt, ohne Umwege. Das ist jetzt ein gutes Motto, das ist leider nicht der dieses Podcasts, sondern hier geht es um RTL Direkt, das Nachrichtenmagazin. Das gibt es seit August 2021, immer montags bis donnerstags abends um 21:45 mit Pina Atalay und Jan Hofer. Das sind die Moderatoren, die sich abwechseln. Und Pina Atalay ist heute bei mir zu Gast. Hallo Pina.
Hallo Sascha, grüß dich.
Das junge Magazin Jetzt, der Süddeutschen Zeitung, will seine Leser und Leserinnen nicht nur informieren, sondern unterhalten, berühren und begleiten. Mein zweiter Gast, Lara Tiede, ist seit 2 Jahren die Redaktionsleiterin des Magazins. Hallo Lara.
Hallo Sascha.
Jetzt habe ich schon gesagt, wer meine Gäste sind, aber noch gar nicht, worum es geht heute. Das Thema ist, wie schafft man es, junge bzw. jüngere Menschen auch mit klassischen Nachrichten anzusprechen? Viele der Jüngeren informieren sich ja eher über Social Media, vertrauen Influencern, vielleicht auch mehr als Tageszeitungen, TV- oder Radiosendern. Und Tageszeitungen und Radiosender und TV-Sender, die versuchen ja immer mehr, die jüngere Zielgruppe auch über Social Media Plattformen zu erreichen. Die Tagesschau ist ja zum Beispiel bei TikTok sehr erfolgreich. Und das Nachrichtenmagazin RTL Direkt, das hat trotz dieser Entwicklung erstaunlich gute Quoten bei jüngeren Zuschauern. Also ich habe gestern mal geguckt, zum Beispiel gestern Abend, dem 5. war RTL Direkt auf Platz 16 bei der Zielgruppe ab 3 Jahren, aber auf Platz 7 bei den 14- bis 49-Jährigen vor Heute-Journal und den Tagesthemen. Pina, was macht ihr denn anders als die anderen Nachrichtenmagazine?
Ja, erstmal freuen wir uns natürlich darüber, dass das so gut angenommen wird, weil wir sind ja eigentlich noch sehr jung. Du hast es eben gesagt, 2 Jahre, das ist ja auf dem Fernsehmarkt jetzt noch nicht sonderlich lang. Zeigt aber, dass eben RTL ja auch mit Nachrichten sozusagen doch immer punkten konnte. RTL aktuell läuft ja auch so gut um 18:45 und wir haben natürlich bei RTL den Vorteil, dass grundsätzlich schon mal jüngere Leute im Markt sind sozusagen, wobei man jünger ja auch immer definieren muss, also ist dann so 14:59, wo wir auch mittlerweile drauf gucken. Und ja, ich glaube, dass wir es durchaus dadurch schaffen, dass wir ein bisschen schneller, ein bisschen kompakter, so ein bisschen näher dran sind bei manchen Themen. Also Nachrichten sind am Ende Nachrichten. Wir berichten genauso wie die Kolleginnen und Kollegen im Moment natürlich auch ganz viel über Israel, über den Gaza-Krieg. Dann gestern ging es natürlich auch zum Beispiel um Migrationsgipfel im Bundeskanzleramt, wo wir dann eine Live-Reporterin haben. Also thematisch sind wir eigentlich mehr oder weniger ähnlich, aber bereiten es vielleicht ein bisschen kürzer vor. Und ich glaube, das funktioniert dann immer wieder ganz gut. Und auch das Drumherum-Programm, sage ich mal, spricht dann auch viele Jüngere an. Und so bleiben die dann bei uns und gucken uns dann auch.
Also tatsächlich, Wer wird Millionär, gucken auch die Jüngeren? Ich bin da nicht so.
Ja, also Günther Jauch, der ja nun schon 60 ist, kommt super an bei den Jüngeren. Und wie gesagt, jünger ist ja auch mal so relativ. Wir können dann auch immer noch mal schauen, was zum Beispiel bei 14- bis 29-Jährigen, ne? Also die ich jetzt erstmal noch als jünger bezeichnen würde. Und da sind wir gerade bei Frauen sehr stark, ob RTL aktuell gerade oder auch RTL direkt. Das sind dann wirklich für mich nochmal die Jüngeren. Aber man merkt natürlich im Fernsehmarkt eine Verschiebung nach hinten. Deswegen schaut RTL mittlerweile auch auf 14:59, weil Zuschauerinnen und Zuschauer doch irgendwie älter werden insgesamt. Und ja, wir versuchen jeden Tag wirklich aufs Neue zu gucken, was interessiert die Leute, aber haben eben unsere Nachrichtenstandards und unsere journalistische Verpflichtung und der gehen wir nach.
Weißt du denn, ob die Jüngeren das eher linear oder zeitversetzt gucken?
Die gucken tatsächlich in Nachrichten linear bei uns stärker. Wir haben natürlich auch Ausspielwege verschiedene. Wir haben ja auch RTL Plus, wo man RTL direkt und aktuell nachgucken kann sozusagen. Das wird auch gemacht. Es ist natürlich auch so, dass manche sicherlich irgendwie vorm Laptop sitzen und nicht mehr, ne? Das ist ja dann am Ende auch egal, welches Endgerät man da hat. Aber wir werden durchaus doch im Fernsehen, das sieht man eben an der Quote, da hatten wir eben gestern fast 3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer insgesamt, tatsächlich noch ganz normal vor der Glotze geguckt.
Okay. Lara Tiede, ich habe ja schon gesagt, verantwortet das Magazin Jetzt. Das gibt es auch schon seit 30 Jahren. Zuerst, also 1993, war das natürlich ein gedrucktes Magazin, die Beilage. Das Printprodukt wurde 2017 eingestellt, die Internetseite gab es weiter, wurde dann nochmal einem Relaunch unterzogen, also die Form Jetzt gibt es seit 2016 und ich habe gelesen, angesprochen werden jüngere Leute, hier jetzt von 18 bis 35. Lara, also auch nicht mehr der normale, ich sage mal, frühere Ausspielweg Print, sondern online, aber du hast es geschafft, aus einem werbefinanzierten Online-Magazin, wie es war, jetzt ein erfolgreiches Abo-Produkt zu machen. Wie hast du das denn hingekriegt?
Mir viele Gedanken gemacht über die Zielgruppe, würde ich wahrscheinlich sagen. Tatsächlich würde ich das nämlich auch nochmal sagen. Ich glaube, die Form, wie es jetzt existiert, war eher so 2016 bis 2021. Und jetzt sieht es eben ganz anders aus. Wir haben viel mit Menschen gesprochen, die uns vorher schon gelesen haben, mit Menschen, von denen wir hoffen, dass sie uns mehr lesen in Zukunft und haben versucht, so ein bisschen rauszufinden, was die eigentlich brauchen. Also was wünschen die sich denn von uns als Magazin? Was wünschen die sich grundsätzlich von Medien? Und was sind die Dinge, die sie in ihrem Leben berühren und umtreiben? Und dann haben wir angefangen, uns sehr darauf zu konzentrieren, darauf einzuzahlen. Also dass wir den Leuten gerecht werden, die wir erreichen wollen. Und das klappt tatsächlich ziemlich gut.
Ich habe es ja eben gesagt, nicht nur informieren, sondern unterhalten, berühren und begleiten, das ist das Thema oder das Motto von Jetzt. Pina, das könnte doch auch zu RTL direkt passen, oder?
Ja, also wir sagen ja auch bewusst, wir sind vielleicht ein bisschen anders. Also wir haben zum Beispiel viele Reporter-Elemente mit drin. Also dass beispielsweise unsere Reporterinnen und Reporter, die selbst dann so eher Mitte 30 sind, die Zuschauerinnen und Zuschauer mit an die Hand nehmen und was weiß ich, wenn es zum Beispiel um Cannabis-Legalisierung geht, ne? Also klassisches Nachrichtenthema eigentlich, wo ich dann Interview mit Minister Lauterbach führen würde, beispielsweise nach dem Beitrag. Aber in dem Beitrag ist unsere Kollegin dann auf einer Cannabis-Plantage unterwegs oder geht auch mal in so einen Club, der da irgendwie gegründet wurde. Oder wir haben Leute, die wirklich vor Ort dann sich treffen, die Leute mit ihren Problemen treffen. Also was, glaube ich, auch so ein bisschen gelernt ist durch die sozialen Medien, dass man mit dabei ist, sage ich mal, statt jetzt nur vorm Fernseher zu sitzen und sich einen trockenen Bericht anzugucken, das versuchen wir auch ja im Fernsehen umzusetzen sozusagen. Und wir versuchen schon auch auf eine Art manchmal unterhalten zu sein, aber wie gesagt, in dieser Nachrichtenlage finde ich das immer schwierig. Aber Nachrichten gucken soll ja auch nicht heißen, dass man sich irgendwie nicht angesprochen fühlt. Also das würde ich unter unterhalten verstehen, dass ich einfach das Gefühl habe, ich werde da mitgenommen, ich werde ernst genommen, ich verstehe, was passiert. Das ist unsere Aufgabe, dass wir erklären, was passiert auf dieser Welt, die immer komplexer wird. Und gerade junge Leute sind unglaublich unsicher. Ja, also die Zeiten sind anders als vor 5 oder 10 Jahren und da ist dieses Bedürfnis auch nochmal stärker da. Und da versuchen wir, die Leute an die Hand zu nehmen.
Das ist ja auch was, was Jetzt gerne möchte. Wie gesagt, das war ja eigentlich das Motto von Jetzt. Aber direkt ins Thema, direkt dort, wo es passiert, direkt gefragt und nur Umwege, das könnte auch das Motto von Jetzt sein, oder? Lara, geht ihr Umwege?
Wahrscheinlich. Also tatsächlich würde ich schon sagen, dass uns ausmacht, dass wir sehr nah an der Lebenswelt dran sind. Das unterscheidet uns auch von den klassischen Nachrichtenmedien. Also wenn es eine Nachricht gibt, dann nutzen wir die als Anlass, um nachzufragen bei Menschen, die davon betroffen sind oder die in irgendeiner Form etwas dazu berichten können, was so vielleicht woanders noch nicht steht. Ja, also es geht darum, quasi direkt da reinzustechen, wo die Menschen wirklich ein Informationsbedürfnis haben. Also inwiefern betrifft mich das, ist ja immer die Frage, die man sich stellt. Und das versuchen wir den Leuten zu zeigen. Inwiefern ist das was, was dich interessieren sollte oder könnte?
Den Punkt, wenn ich das einmal sagen darf, finde ich total spannend. Genauso diskutieren wir eigentlich in den Konferenzen. Also wie betrifft das jetzt die Person, die dort ne, liest oder hört oder sieht oder wie auch immer, was sich eigentlich ja jedes Medium stellen sollte, also alle irgendwie sich fragen sollten. Ne? Und natürlich hast du einmal, das meinte ich mit der trockenen Berichterstattung, die brauchst du auch, die klassische dpa-Meldung. Ja, und wir können natürlich nochmal anders einordnen, was heißt das für diejenigen, die da sitzen. Also beispielsweise, es ist jetzt ganz weit hergeholt, aber wenn du so einen krassen Konflikt jetzt hast, einen Krieg, Israel, Gaza, was ja auch für viele abschreckend ist, die sagen, ich kann das gar nicht mehr sehen, ich will diese Bilder nicht mehr sehen. wo holt mich das ab? Ja, du hast teilweise Partnerstädte, junge Leute, die dann in Tel Aviv waren, die sich vielleicht identifizieren mit diesem schrecklichen Angriff auf das Festival. Also, dass man halt guckt, okay, das ist vielleicht was, was dir näher ist sozusagen. Ja, und trotzdem lässt man die Fakten nicht weg. Und das habe ich das Gefühl, macht ihr auch. Ne? Wenn ich bei euch gucke, ist das eben auch das. Aber auch so Themen, die vielleicht jetzt im Klassischen nicht kommen würden, was ja super ist, die Leute da an die Hand zu nehmen.
Jetzt ist ja auch jetzt kein klassisches Nachrichtenmagazin, aber ich fand halt die Kombination spannend, deswegen spreche ich mit euch beiden. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, der Bezug zur Lebenswelt ist für jüngere Leute ganz wichtig. Das fehlt häufig bei journalistischen Nachrichten. Also Pina, ihr versucht dann einen Bezug zu Menschen von hier herzustellen, um zu gucken, was bedeutet diese Nachricht. Aber heißt das, wenn ich das nicht schaffe, hat der Nahostkonflikt für die Leute hier keine Relevanz?
Nein, also relevant ist das Thema ja ohnehin. Und wir müssen es schaffen, es so aufzuarbeiten, dass es für diejenigen, die dann vor dem Fernseher sitzen, wirklich verständlich ist, dass sie was daraus lernen, dass sie das in ihrer Lebenswelt haben. Weil ich glaube, dass du ja viele Fragen hast, auch mit Ängsten, es ist mit Emotionen verbunden. Und nun bin ich nicht als Nachrichtenfrau diejenige, die Emotionen anfachen will. Ich will keine Ängste entstehen lassen. Ich will ja versuchen aufzuklären sozusagen oder zu erklären. Und ich glaube, dass junge Leute das auch zu schätzen wissen. Also ich werde häufig von Jüngeren angesprochen. Wir hatten neulich auch erst welche im Studio, die selbst darüber nachdenken, ob sie in die Medien gehen, ob sie vielleicht irgendwas mit Fernsehen oder Zeitungen oder Zeitschriften machen. Und die sind ja voller Fragen und brauchen dann auch irgendwie so ein bisschen ein Gerüst, habe ich den Eindruck, ja, außerhalb der sozialen Medien. Obwohl sie sich so viel darin bewegen, aber die sagten auch, wir werden so zugeschüttet mit Informationen, dass man teilweise die Informationen gar nicht mehr sieht. Und da sind wir natürlich als die, die das Handwerk dann auch irgendwie gelernt haben, diejenigen, die sortieren können. Und ich glaube, dass das auch junge Leute brauchen und möchten.
Lara, ist das bei euch auch so? Ich habe dir auch diesen Eindruck, ihr müsst mir erklären, weil die jungen Leute einfach Fragen haben.
Die Frage ist, wo stelle ich das in Relation? Also dadurch, dass wir ja selber ein junges Magazin sind, ich auch noch selber jung bin.
Ja, ich glaube, du warst letztes Jahr unter den Top 30 der U30 oder was vorletztes?
2020, ab nächsten Jahr könnte ich da nicht mehr sein. Aber ich bin trotzdem noch jünger, als mein Magazin jung ist. Und dementsprechend kann ich so gar nicht so stark den Vergleich aufmachen. Weißt du, wie ich meine? Also für mich ist das einfach, so wie junge Menschen jetzt Medien nutzen, das ist halt meine Realität. Hm. So nutze auch ich Medien. Und deswegen fällt es uns, glaube ich, auch leichter, das einfach automatisch wahrscheinlich so zu verpacken und die Leute so anzusprechen, wie sie das brauchen. Ich glaube, was Pina gerade sagte, würde ich vielleicht auch nochmal so zusammenfassen, dass es, glaube ich, sich auch ein bisschen darum handelt, wenn man versucht, lebensnah Dinge zu erzählen, dass es auch einen Einstieg ermöglicht. Also es ist eine relativ niederschwellige Art, die Leute abzuholen, weil sie wissen, hier sehe ich zum Beispiel jetzt ein oder zwei Schicksale, die mich dann mit Fakten verbunden quasi in dieses Thema hineinführen. Dann kann man gleich einfach schon viel mehr Interesse entwickeln und dann tauchen die Leute auch tiefer ein, wenn sie diesen Einstieg erstmal bekommen haben. Aber wenn man gleich mit der großen Informationsflut auf die Leute zugeht, dann sind sie, glaube ich, sehr oft erschlagen und fühlen sich vielleicht auch bedroht davon, dass sie das Gefühl haben, sie können das gar nicht umfassen. Also, dass das Thema einfach zu komplex ist. Und deswegen versuchen wir mit kleinen Details oder mit kleinen Erzählsträngen in die Themen reinzugehen und sie dann aufzumachen, dass die Leute eher das Gefühl haben, ich komme mit, das ist mein Tempo, in dem ich das verstehen kann.
Und dann auch die Hoffnung, dass die Abonnenten von jetzt irgendwann mal die Süddeutsche abonnieren? Ist das so der Hinweg?
Die Abonnenten von jetzt sind die Abonnenten der Süddeutschen. Es ist ein SZ-Plus-Abo, was die Leute bei uns abschließen. Deswegen heißen wir mittlerweile sogar auch SZ jetzt, damit den Menschen die Verbindung klarer wird. Genau, also die kaufen sich tatsächlich das große Angebot. Und wir sind ein Teil des Angebots, der quasi junge Menschen in das große Angebot einführt.
Okay. Ich habe mir jetzt auch mal die Oberthemen auf eurer Seite angeguckt. Da gibt es ja viel Nutzwertiges, sage ich mal, Liebe und Beziehung, Sex, Job und Karriere, besser klarkommen, aber auch Themen wie Politik und Umwelt. Natürlich jetzt nicht, wie du auch gesagt hast, gerade das Tagesaktuelle, sondern eher auch ein Nahostkonflikt oder was bewegt junge Leute vor den Landtagswahlen. Wonach wählt ihr die Themen aus? Hat dann irgendwer in der Redaktion eine Idee, okay, wir haben jetzt Landtagswahlen, was machen wir damit? Das Thema ist wichtig oder wie kommt ihr dazu, auch so Politik- und Umweltthemen mal zu machen?
Ja, ich glaube, über die Relevanz einfach. Also die Frage ist immer, können wir eine Tangente schaffen, die SZ noch nicht im Angebot hat? Wir verstehen uns ja schon als ein Teilprodukt des ganzen Produkts. Das heißt, wir machen nichts, was die SZ so schon hatte. Und es gibt eben Themen wie jetzt gerade Nahost oder dann eben Landtagswahlen. Das sind Themen, an denen kommt man eigentlich nicht vorbei oder man will auch nicht an denen vorbeikommen, weil man die so wichtig findet. Und da muss man sich überlegen, wie können wir das als Magazine aufbereiten und nicht unserem eigenen Mutterschiff quasi Konkurrenz machen, sondern es ergänzen. Und dann ist unsere Tangente meistens mit jungen Menschen zu sprechen, die betroffen sind. Wir hatten eben ja auch mit 3 Frauen aus Gaza gesprochen, wie sie die Situation aktuell erleben. Und ja, wir versuchen dann einfach immer noch einen lebensnahen Zugang zu finden zu Themen, die auch nachrichtlich erzählt werden müssen. Aber die harten, trockenen Nachrichten findet man auch bei der SZ.
Jetzt hat, glaube ich, Pina eben schon gesagt, dass immer mehr Menschen ja auch Nachrichten gar nicht mehr gucken wollen. Also bis zu 10% der Bevölkerung versuchen inzwischen Nachrichten zu vermeiden. Ich kenne tatsächlich auch welche aus meiner Umgebung, die sagen, das ist mir alles zu negativ, zu viele Krisen. Ich habe genug Probleme in meinem Leben, da will ich mich jetzt auch nicht noch mit einem Ostkonflikt oder sowas abgeben. Und bei RTL Direkt, ich habe mir jetzt, ist nicht meine klassische Fernsehguckzeit, aber ich habe jetzt doch mal ein paar Versionen angeguckt. Da gibt es ja am Anfang werden so 3 Top-Themen genannt. Sowas wie der runde Geburtstag des Weihnachtsfilms, 3 Haselnüsse für Aschenbrödel oder Heizkosten oder jetzt auch gestern diese TikTokerin, die, ich sag's jetzt mal, jammert, dass sie nach 8 Stunden Arbeitstag keine Freizeit mehr hat und überfordert ist. Und daran wird das Thema dann etwas anders aufgegriffen. Also das ist sozusagen der Einstieg oder irgendwie bei Pietro Lombardi wurde eingebrochen und daraus macht man dann, wie schütze ich mich in der dunklen Jahreszeit vor Einbrüchen. Wie gesagt, das sind die 3 Themen, die angeteased werden. Das ist jetzt in der Regel nicht der Hamas-Krieg oder so, aber das nimmt dann doch relativ viel Raum ein, die klassischen Nachrichtenthemen. Nehmt ihr diese 3 Top-Themen als Teaser, damit die Leute dranbleiben, bis Pietro Lombardi kommt?
Und ein Teaser hat ja immer den Sinn sozusagen, dass man dranbleibt. Und das kommt immer so ein bisschen auch auf den Tag an, sage ich mal. Also ich finde zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie gerade aktuell was passiert, dann gehört das sowieso nach vorne und das machen wir auch so. Also wir modeln jetzt nicht den kompletten klassischen Nachrichtenbau um. Und dennoch sind gerade zum Beispiel jetzt Lombardi oder so, würde man jetzt vielleicht bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht unbedingt in einer Hauptnachrichtensendung finden. Ne?
Nee.
Das ist eben der Unterschied. Und da muss man aber aufpassen, dass man eben nicht, ja, wie soll ich es nennen, dass es dann nicht mehr so völlig irrelevant ist oder dass es trotzdem noch irgendwie einen Grund hat, dass es in einer Nachrichtensendung ist. Und das ist aber vielleicht ein bisschen in der Lebenswelt abholen. Ne? Das läuft dann den ganzen Tag über eben TikTok mit der TikTokerin. Das haben ganz viele Millionen irgendwie junge Leute mitbekommen. Und dann zu sagen, daraus machen wir jetzt aber die Weiterdrehe. Und daraus machen wir dann was Relevantes. Was heißt das eigentlich? Oder wie arbeiten die eigentlich? Oder eben, was mache ich bei einem Einbruch? Also das ist so ein bisschen abholen. Und da ist auch immer, finde ich, manchmal so ein Grenzbereich. Mir wird es da manchmal auch fast zu viel. Dann sage ich mir, ja, müssen wir das jetzt irgendwie mit drin haben? Aber das macht RTL aus, dass man diese bunte Tüte in Anführungsstrichen hat. Und dennoch, wie du sagst, sind die Nachrichtenthemen und die wichtigen Themen trotzdem drin und in der ganz, ja, normalen journalistischen Aufarbeitung.
Mhm. Lara, wie sieht denn das aus, wenn ich mal so indiskret fragen darf, wenn du Nachrichten guckst oder Nachrichtenmagazine, welche sprechen dich da an? Du bist ja jetzt jüngere Zielgruppe im Gegensatz zu mir.
Antworte ich jetzt so, wie wahrscheinlich viele Menschen antworten. Ich denke, dass die Tagesschau einfach die Tagesschau ist was, womit man erstens aufgewachsen ist, was dann irgendwie, oder ich zumindest bin mit der Tagesschau aufgewachsen. Und sie ist auf Social Media eben auch extrem erfolgreich. Und schafft es in einer unglaublichen Kürze, Dinge auf den Punkt zu bringen. Deswegen würde ich sagen, ist das so meine Nachrichtensendung to go. Und ansonsten bin ich natürlich auch berufsbedingt eine Leserin. Lese viel SZ und auch Wochenzeitung Die Zeit. Genau. Was nicht heißt, dass ich auf Social Media durchforste nach Hashtags, wenn was ist.
Also Tagesschau, ich war ja nun Teil dieser blauen Welt, ich habe ja lange die Tagesthemen gemacht. Und da bin ich immer wieder begeistert, wie gerade auch die Social Media Leute das wirklich super hinbekommen, ne? Auch auf TikTok und so jetzt auch Susanne Daubner von Lachflash über Cringe und ich weiß nicht was, dann viral geht. Also das funktioniert natürlich super, ne? Und ich finde auch klasse, dass man dadurch eben Leute, auch junge Leute wirklich reinholt, die dann doch mal bei tagesschau.de vielleicht sogar landen, ganz verrückt und nicht nur irgendwie auf ihr TikTok-Kanal. Mal gucken, was denn da so los ist. Da können sich ja doch so ein paar Kolleginnen und Kollegen eine Scheibe abschneiden. Die machen das wirklich total klasse, finde ich auch.
Also ich sage mal, das ist ein Podcast des Deutschen Journalistenverbands NRW und wir machen uns schon Sorgen, dass halt viele Menschen mit Nachrichten nicht mehr erreicht werden können. Wir sagen ja immer, Journalismus, 4. Säule der Demokratie, wer sich nicht informiert, was um einen drumherum passiert, der kann halt nicht mehr wirklich teilnehmen. Wenn es keine Tageszeitungen vor Ort gibt, dann gehen Menschen nicht mehr zur Wahl. Verfolgt ihr auch so den Gedanken, okay, wir müssen jüngere Leute ansprechen, weil Nachrichten sind einfach wichtig und wir wollen, dass die Menschen auch wissen, was passiert? Was ist eure Motivation?
Na klar, das ist eine ganz große Motivation, ne? Also, ich meine, ich bin quasi eine alte Nachrichtentante, bin jetzt irgendwie Mitte 40, habe mit 19 angefangen, war ja damals auch noch total jung, irgendwie eben Lokalfunk, daher kennen wir uns ja auch.
Genau.
Wo man ja auch irgendwie unterschiedliche Hörerinnen und Hörer hat und die alle irgendwie mitnehmen muss, ne? Und ich weiß nicht, ob man jetzt so pessimistisch sein muss, dass man sagen muss, also in 3 Jahren interessiert sich hier für gar niemand für irgendwas mehr. Wie gesagt, ich habe schon den Eindruck, dass die jungen Leute total bewegt sind von dem, was passiert. Und dennoch müssen wir uns tagtäglich die Gedanken machen, wie kommen wir daran und wie können wir es vermitteln. Und natürlich wird insgesamt die Fernsehnutzung weniger, weil es einfach viel mehr Möglichkeiten gibt. Ja, du kannst halt hier und da bei irgendwelchen Plattformen streamen. Du bist halt online auf deinen Social-Media-Plattformen unterwegs und so weiter. Da ist es halt nicht wie früher, als wir noch mit Bademantel vor der Glotze saßen und Wetten, dass geguckt haben. Das hat sich verändert. Und dennoch wäre ich jetzt nicht so pessimistisch, dass ich sagen würde, interessiert keinen mehr, guckt keiner mehr. Also 3 bis 4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer jeden Tag finde ich immer noch viel. Und wir müssen trotzdem jeden Tag gucken, was interessiert und ja, die Leute in ihrer Lebenswelt abholen und auch sprechfähig machen. Weil ich glaube, dass viele, auch wenn ihnen das zu viel wird, wenn sie sagen, ich kann diese Bilder nicht mehr sehen, ich kann diese Konflikte und Kriege und Krisen nicht mehr, möchten sie ja trotzdem wissen, was heißt das für mich. Also wir haben es beim Ukraine-Krieg gesehen, auf einmal ging es um unsere Gasrechnung. Wir sehen das jetzt bei Israel, auf einmal hat man irgendwie Angst vor erneutem Terror oder hat hier Antisemitismus in Deutschland, der ja auch viele betrifft. Also von daher, es betrifft ja die Menschen und deswegen glaube ich, wollen sie auch Informationen dazu.
Ich stimme absolut zu und ich würde auch sagen, ich bin auf gar keinen Fall erzieherisch unterwegs. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dafür verantwortlich bin oder dafür verantwortlich sein sollte, junge Menschen zum Nachrichtenkonsumieren zu bewegen, sondern mir geht es eher darum, ihnen ein Angebot zu ermöglichen. Also, dass wir ihnen etwas bereitstellen können, dass, falls sie Interesse haben, sich zu informieren, dass sie bei uns etwas dazu finden. Und es geht mir auch darum, junge Menschen überhaupt erstmal abzubilden. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass sie überhaupt selbst auch in Medien stattfinden. Wenn man das Gefühl hat, dass man, sobald man irgendwie die Zeitung aufschlägt oder den Fernseher anstellt oder das Radio anmacht, dass man dann nur ältere Menschen hört. Ich glaube, das kann auch dafür sorgen, dass junge Menschen es nicht mehr so gern konsumieren. Und deswegen bin ich so froh, dass ich bei einem jungen Magazin arbeiten kann, dass ich mich sehr stark auf diese Zielgruppe konzentrieren kann, weil das gerade meine Motivation ist, einfach jungen Menschen eine Plattform zu geben und sie auch sprechen zu lassen.
Ich höre ja auch immer mal wieder so den Vorwurf aus eher populistischen Ecken, dass besonders das öffentlich-rechtliche Rundfunk Menschen ja erziehen will, die eigene Meinung denen aufdrücken. Das sind jetzt nicht unbedingt jüngere Leute, die das sagen, aber habt ihr das auch schon im Umfeld erlebt, dass euch gesagt wird, boah, ich gucke keine Nachrichten mehr, weil die wollen mir ja sagen, was ich denken soll?
Ja gut, also das höre ich schon seit vielen, vielen Jahren und eben aus verschiedenen Ecken. Das hat dann auch immer so Peaks, sage ich mal. Ich sage Pegida, Corona-Proteste, dann eben auch ja Ukraine-Krieg, jetzt auch wieder. Das ist, glaube ich, irgendwie was auch über ja die Jahre den Journalismus begleitet, und zwar alle, also alle etablierten Medien, würde ich sagen. Und das werdet ihr bei der Süddeutschen ja genauso haben, ne, mit irgendwie Mails, die ihr bekommt oder auf den Plattformen mit Kommentaren und so weiter. Wir haben es dann eben auch, dass ich zum Beispiel über Social Media, bei Twitter oder so, dann solche Sachen bekomme. Wenn das ernst gemeint ist und vernünftig geschrieben, dann nehme ich das auch ernst und denke darüber nach. Aber ja, wie du ja eben auch gesagt hast, das hat nichts Erzieherisches. Also es ist meine Arbeit, ich bin Journalistin, ich bin Nachrichtenmoderatorin, ich versuche sozusagen abzubilden, was in der Welt passiert und versuche zu helfen, dass man es besser versteht, aber das ist dann nicht meine Meinung. Ja, ich bin trotzdem ja kein Roboter, der irgendwie da steht und völlig neutral Sachen abliest, sondern natürlich bringe ich auch meine Geschichte mit sozusagen, aber versuche dann auch immer die Brillen der anderen zu sehen, und das ist ja unsere Aufgabe, verschiedene Seiten zeigen und so weiter. Und das kriegen wir bei RTL eigentlich ganz gut hin, dass man sagt, ja, wir müssen eben verschiedene Stimmen zu Wort kommen lassen und vielleicht sind die manchmal auch ein bisschen heftiger. Das muss ich dann einordnen. Aber ich bin ja nicht dazu da, um zu erziehen oder irgendwem zu sagen, was er denken soll. Das ist halt teilweise echt eine krass aufgeheizte Stimmung, in der wir in den letzten Jahren sind. Und da ist es manchmal für uns auch nicht so ganz einfach, das irgendwie zu sortieren, ne?
Lara, wie siehst du das?
Der Vorwurf ist mir zumindest nicht neu. Wir gendern ja auch, was da immer noch eine extra Prise Spice mit reinbringt, würde ich jetzt mal sagen.
Interessant, ich habe gedacht, nur die Älteren finden Gendern scheiße.
Wir haben ja durchaus auch noch Menschen, die uns über sz.de zum Beispiel finden und uns dann ihre E-Mails schreiben. Es gibt aber auch viele junge Menschen, die es nicht so toll finden. Gleichzeitig haben wir uns dafür entschieden, in einem längeren Prozess, und haben mitunter auch mit einbezogen, dass die meisten sich gewünscht haben, dass wir gendern. Das ist einfach in der jungen Zielgruppe akzeptierter, aber daher weiß ich auf jeden Fall, wie aufgeladen das auch sein kann. Und ich würde aber schon sagen, manchmal muss man die Vorwürfe auch ein bisschen annehmen. Also es gibt schon Momente, wo wir als junges Magazin auch vielleicht ein bisschen zu sehr in unserer eigenen Bubble unterwegs waren und tatsächlich ein bisschen dieses, also ein bisschen zu viel Haltung in Texten mit untergebracht haben, zu wenig vielleicht auch konservative junge Stimmen zu Wort gelassen haben. Und das ist tatsächlich was, was wir auch im Zuge des Relaunches von 2021 ein bisschen versucht haben mitzudenken, dass wir versuchen, weniger stark ja auch unsere eigene Haltung, unsere eigene Meinung mit reinzuschreiben und mehr auch auf die neutraleren Inhalte gehen. Und ich glaube, das gelingt tatsächlich ganz gut. Das ist auch das Feedback von draußen. Und ich glaube, so selbstkritisch kann man das schon mal sagen. Also ich glaube, gerade bei jungen Medien ist es schwierig, weil die Zielgruppe auch eine Haltung einfordert zum großen Teil. Und dann möchte man ihnen das irgendwie auch geben. Also ich finde, es ist ein wahnsinnig schwieriger Spagat irgendwie, das hinzukriegen, dass man genügend Haltung zeigt oder ja authentisch vielleicht ist als Magazin und gleichzeitig immer mitbedenkt, dass man ja die Perspektiven ausgewogen darstellen sollte.
Was finde ich, wenn ich das sagen darf, immer gut funktioniert und bei euch auch, wenn ich dann mal schaue, man kann ja verschiedene Formate auch dafür finden. Ne? Also es ist ja auch bei Nachrichten, ich sage mal, wenn ich jetzt einen klassischen Beitrag habe und ein Interview und so weiter, aber ich kann ja Formate suchen, wo man auch gewisse Sachen zulässt. Oder sozusagen da eine Meinung hat, ohne dass man sie selber hat. Also ich habe zum Beispiel ja Sendungen moderiert, Am Tisch mit, nennen die sich, mit Olaf Scholz, also dem Kanzler, oder Robert Habeck, wo dann Bürgerinnen und Bürger mit am Tisch sitzen und die dann in ihren Meinungen ganz stark sind. Ne, da ist dann irgendwie der Stahlarbeiter, da ist dann irgendwie eine ukrainische Flüchtlingsfrau gewesen und so weiter. Und die können mit ihren Stimmen ganz klar ihre Meinung dem Kanzler sagen. So, ich bin dann da als Moderatorin und halte die Sendung zusammen und hake kritisch nach, aber quasi so ein Format zu nutzen, wo man sagt, da lasse ich Meinung zu. Und dann habe ich vielleicht irgendwie noch so einen ganz konservativen Menschen, ne? Und da prallen eben dann Welten aufeinander, aber das ist ja gut, das zuzulassen. Und immer natürlich, das meinte ich vorhin auch in Maßen, ja, es ist halt nicht alles so quasi okay. Aber ja, da kann man so ein bisschen kreativ sein. Und ich glaube, so kriegt man junge Leute auch. Also ich war dann erstaunt, die letzte Habeck-Sendung hatte unglaubliche Quoten, ja, irgendwie abends eine Talksendung, fast eine Stunde. Und das funktioniert dann, weil man es eben mal ein bisschen anders sieht und den Leuten vielleicht dann auch zuhören möchte. Und da achten wir auch darauf, dass man sagt, okay, wir haben so von der Altersstruktur ein bisschen unterschiedliche Leute da sitzen. Hatten auch mal eine ältere Frau da sitzen, über 80. Also zu gucken sozusagen, dass man die ganze Range hat.
Finde ich auch erstaunlich, ne? Das ist ja nun jetzt nicht wirklich die RTL-Zielgruppe. Und dann zu sagen, ja, wir lassen die nicht weg, weil die gehören ja auch dazu, ne?
Ja, also einfach zu sagen, das bildet ja eine Gesellschaft ab. Und das war zum Beispiel eine Frau, die für die letzte Generation mit protestiert hat. Die hat sich jetzt nicht selbst angeklebt, aber ihr Sohn war dabei und so weiter. Und dann auch mal so ein bisschen aus diesen Stereotypen vielleicht rauszukommen. Also letzte Generation, da denkt man automatisch an junge Leute und so. Und zu sagen, nee, da machen auch Ältere mit. Oder wiederum dann irgendwie einen jungen Unternehmer zu nehmen. Zu sagen, wenn es um Wirtschaft geht, das heißt nicht Ü50, alte Herren mit Anzug, sondern das kann auch die junge Frau sein oder das kann irgendwie eine junge Frau sein, die sich ehrenamtlich für Politik engagiert. Also einfach auch mal aus diesen Stereotypen rauszukommen. Und das können wir so ein bisschen bei RTL, das finde ich halt toll, einfach auch mal probieren. Dass man sagt, man lässt das mal zu, ne, und geht da so ein bisschen raus aus diesem Schubladendenken vielleicht.
Jetzt hast du ja auch, Lara, eben erzählt, junge Leute fordern auch Haltung ein, finden es aber manchmal ein bisschen zu viel. Jetzt gibt es ja ein Projekt oder eine Medieninitiative, die heißt Use the News. Da sind dann alle möglichen Forschungsinstitute drin, Landesmedienanstalten, der BDZV, Funke und andere Zeitungsverlage. Und die wollen jetzt, also die haben jetzt für nächstes Jahr das Jahr der Nachricht ausgerufen und wollen auf die hohe Bedeutung von journalistischen, vertrauenswürdigen Informationen hinweisen, halt auch speziell für Jüngere. Man sieht ja auch so jüngere Menschen, die folgen halt eher oder häufig, sage ich jetzt mal, Social Media Influencern, die dann Haltung zeigen. Die halten die für glaubwürdig und authentisch, hat auch so eine Studie ergeben, die bei Use the News nachzulesen ist. Aber das Problem ist ja, oder ich sag jetzt mal so aus journalistischer Sicht, die recherchieren auch häufig oder haben eine Haltung, aber das ist ja nicht die einzige Wahrheit. Die zeigen vielleicht nicht die Gegenmeinung. Und junge Leute, die dann vielleicht ihren Heroes folgen auf Social Media, die glauben das dann und halten das dann alles für wahr und richtig. Ist das ein Problem aus eurer Sicht, dass man sagt, wir müssen eigentlich als Journalisten da auch wirklich mehr Leute dazu oder jüngere Leute dazu kriegen, echten Nachrichten zu folgen, um zu zeigen, ja, euer Influencer hat eine Haltung, aber das ist nicht die ganze Wahrheit? Oder ist das jetzt schon wieder, ich will den Leuten sagen, was sie denken sollen und das lassen wir besser?
Nee, also ich glaube schon, dass es ein Problem sein kann. Ich glaube, es gibt auch viele junge Menschen und es wäre mir vielleicht auch wichtig zu sagen, dass junge Menschen ja nicht immer gleich sind. Es gibt viele junge Menschen, die sehr gut informiert sind und die hohe Medienkompetenz haben und die sehr genau unterscheiden können zwischen der Haltung eines Influencers und dem, was ja vielleicht das größere Bild ist. Aber wenn sie das nicht können, und das ist ja auch ein Bild, das sich immer wieder abzeichnet, sie sind total überflutet in Social Media mit Eindrücken. Sie können nicht mehr so gut auch Meinung als Meinung erkennen, also Objektivität und Meinung nicht voneinander so gut unterscheiden. Und das halte ich schon für ein Problem. Und ich glaube, dass wir da zumindest in der Pflicht sind, journalistische Produkte als journalistische Produkte zu kennzeichnen, deutlich zu machen, was unsere Stärken sind im Vergleich zu einzelnen Personen, die im Internet eine große Reichweite haben. Und irgendwie zu verdeutlichen, dass ein recherchierter Beitrag eines journalistischen Produkts was anderes ist als ein recherchierter Beitrag eines Influencers, der mit einer gewissen Haltung da reingeht. Weil ansonsten, wenn die Leute nicht mehr unterscheiden können, was ist Meinung und was ist wahre, eine einigermaßen unabhängige Information, dann kann das schon zu Problemen führen. Ne?
Sehe ich auch so. Tatsächlich müssen wir uns da abgrenzen und tun es ja auch, aber wie du auch vorhin gesagt hast, ja nicht auf diese Art und Weise, du musst mich jetzt gucken, ich bin besser und ich erziehe dich jetzt, sondern das Angebot zu machen oder aber auch immer wieder zu erklären, wie man arbeitet. Also das merke ich eben, wenn dann junge Leute auch mal da sind bei uns im Studio. Woher sollen die das wissen? Ich wusste das mit 19 auch nicht, als ich beim Radio anfing. Also woher denn? Ja, ich habe in der Schule da irgendwie mal einen Vortrag gehalten oder was, habe mal gelernt, man hört die Gegenposition. Aber einfach mal zu erklären, wie arbeiten wir eigentlich? Zum Beispiel denken ja auch ganz viele, ja, so die Nachrichtenfrau, die kommt wahrscheinlich irgendwann um 7, dann wird sie geschminkt 2 Stunden lang und dann geht sie ins Studio und dann liest sie die Nachrichten vor. Und sag ich mal, nee, ich bin schon ab morgens 10 am Start und recherchiere und telefoniere und bereite meine Interviews vor und das eben auch überhaupt mal zu zeigen, wie arbeiten wir. Und das ist das Geringste, was ich mache. Was ist eigentlich mit den Korrespondentinnen, Korrespondenten vor Ort? Und was ist eine DPA-Meldung und so? Das können die nicht wissen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das immer wieder zu erklären. Deswegen finde ich auch investigativen Journalismus so wichtig. Da haben wir auch bei RTL zum Beispiel durch Günter Wallraff, der ja eigentlich auch wirklich schon die ältere Generation ist, aber auch ganz viele junge Leute anspricht, weil er im Alltag auch da ist, der Leute, ja, und uns Alltagssachen recherchiert. Dazu zeigen, wie arbeiten die eigentlich. Ne, der erklärt richtig, dann haben wir das gemacht, dann haben wir da nachgefragt, dann haben wir hier danach gefragt. Ja, das gehört so ein bisschen zu unserem Job dazu. Also auch mal durch Schulklassen zu tingeln oder online vielleicht mal auch zu erklären, so entstehen Nachrichten, so entsteht jetzt zum Beispiel dieser Beitrag jetzt auch gerade im Gaza-Krieg zu erklären, wie schwierig das für uns ist, die Informationen zu verifizieren, dass natürlich die Hamas uns sozusagen Informationen gibt oder der Öffentlichkeit, dass wir die hinterfragen müssen. Das ist ganz wichtig, ganz viel erklären.
Da würde ich auch gerne einmal einhaken, weil das finde ich einen total wichtigen Punkt. Und wir haben es letztens auch gesehen, ich hatte vorhin schon mal kurz angesprochen, wir hatten Protokolle mit Frauen, die aus Gaza über ihre Situation gesprochen haben. Und die Protokolle kamen recht spät. Mhm. Vorher kam sehr viel auch schon der Vorwurf, dass wir uns dazu nicht verhalten würden, dass wir da in die Richtung nicht recherchieren würden. Aber natürlich waren wir dran. Und was ich dann super fand, war, dass die SZ dann noch ein Video gemacht hat in Kooperation mit uns und ein bisschen den Rechercheweg eben nachgezeichnet hat und erklärt hat, warum hat das eigentlich so lange gedauert. Mhm. Nicht, dass die SZ da nicht dran gewesen wäre, sondern hat erklärt, das war einfach auch anstrengend, Menschen zu finden, weil die gerade kein Netz haben. Die haben andere Themen gerade offen und es war sehr schwierig, jemanden zu erreichen und das so ein bisschen zu erklären und in den Kontext zu packen, dann noch zu sagen, ja, man muss auch gewisse Dinge versuchen, unabhängig zu prüfen und genau eben diesen Unterschied nach vorne zu stellen. Bei TikTok zum Beispiel konnte man ja schon relativ lange auch Menschen aus Gaza verfolgen, die ihre eigenen Beiträge gepostet haben. Mhm. Aber dass man dann journalistisch quasi das Ganze nochmal irgendwie einordnen kann, dass man Dinge überprüfen kann, das sind Dinge, die wir, glaube ich, kommunizieren müssen. Dass das einfach unsere Stärke ist, dass wir alles ja sortieren können, wie du auch vorhin gesagt hattest.
Ja, am Ende landet man ja bei Glaubwürdigkeit. Also ich glaube, das ist ja das, was uns unglaublich wichtig sein muss und uns auszeichnet und auszeichnen sollte, diese Glaubwürdigkeit. Also dass ich wirklich jetzt erstmal keine Agenda habe, dass ich nicht irgendwie irgendwas aus bösem Willen genauso, ach, du interessiert mich nicht, was da in Gaza ist. So, natürlich, ich will es wissen, aber ich muss ja auch vernünftig recherchieren und so weiter. Und da bin ich glaubwürdig da drin. Und das ist ein ja ganz hohes Gut und das kann man immer nur wieder versuchen zu erklären und zu zeigen, dass einem das wirklich wichtig ist. Und dass man trotzdem aber jetzt auch nicht sagt, ach, schaut euch jetzt nicht an, was die da präsentieren oder zeigen. Das gehört halt dazu. Das ist dann die Mischung aus allem, was dann vielleicht ein Bild entstehen lässt, das einen informierter zurücklässt.
Sind das denn auch jetzt so die Kernpunkte, wo ihr sagen würdet, das ist wichtig, damit jüngere Leute auch in 10 Jahren noch Nachrichten verfolgen, damit es auch noch RTL Fernsehen und die Süddeutsche Zeitung gibt, Glaubwürdigkeit erklären, zeigen, was bedeutet das für mich selber, ohne auf die Hintergründe zu verzichten oder ohne auf die harten Fakten zu verzichten?
Ja, es ist vielleicht zusammengefasst so das Paket, das man haben muss. Relevant sein, glaubwürdig sein, trotzdem nah sein, nicht von oben herab oder so, ja, und die Lebenswelt mitnehmen, genau, die Lebenswelten abbilden, ob da jetzt mal ein U-Tongeber oder eine U-Tongeberin mal 16 oder mal 80 ist und die Gesellschaft abbilden, das ist unser Job, da gehört ja noch ganz viel dazu, Diversity, Frauen, Männer, Migrationsgeschichte und so weiter. Das ist natürlich jeden Tag wieder eine neue Challenge, aber dem müssen wir uns stellen, das gehört dann zum Job.
Stimme ich auch zu. Was man vielleicht noch ergänzen sollte, ist, dass man auch nicht zu eitel sein darf oder was auch sonst einen daran hindern könnte, die Leute auch dort anzusprechen, wo sie auch sonst unterwegs sind. Stichwort Social Media in dem Fall. Dass man da ja über die Kanäle hinweg versucht, das zu kommunizieren und nicht nur versucht, seinen Stiefel zu machen als Zeitung zum Beispiel, sich darauf verlässt, dass die Leute einen schon finden werden, sondern man muss dahin gehen, wo die Leute schon sind und versuchen, es ihnen dort zu erklären, damit die Leute dann auch ja einem Vertrauen schenken und öfter zu einem kommen von sich aus.
Das wohl wahr. Jetzt ist unsere Zeit auch schon wieder rum. Wir haben versucht, hier darzustellen, wie erreichen wir jüngere Leute mit Nachrichtenthemen? Was ist wirklich wichtig, um sie auch abzuholen? Und beim Journalistentag des DJV-NRW, der ist ja Ende des Monats, am 25. geht es um ein ähnliches Thema. Da geht es darum, mit welchen Formaten die junge Generation zu erreichen ist. Und Lara Tiede wird auch dabei sein als Speakerin. Wer also mehr hören möchte mit einem bisschen anderen Aspekt oder sich über KI im Redaktionsalltag, lokalen Klimajournalismus oder die aktuelle Situation im NRW-Lokalfunk informieren möchte, der sei herzlich eingeladen. Mehr dazu gibt es im Netz unter journalistentag.de. Ich sage Dankeschön, Lara Tiede, Redaktionsleiterin des Online-Magazins Jetzt der Süddeutschen Zeitung.
Vielen Dank auch für deine Zeit.
Danke auch für deine und Dankeschön noch an Pina Atalay, Moderatorin des Nachrichtenmagazins RTL Direkt.
Vielen Dank.
Und wie immer gibt's jetzt noch Wissen mit Weihe, die Rechtsrubrik im DJV-Podcast mit handfesten Tipps zu einem rechtlichen Thema und die kommen von Christian Weihe, Justiziar beim DJV-NRW. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Thema heute, Unfälle bei Dienstfahrten mit dem Privatwagen. Ich kenne das ja auch noch aus meinen Lokalfunkzeiten. Wir hatten gar kein Dienst- oder Reporterauto. Wir mussten immer unsere Privatwagen nehmen. Wenn es denn aber mal zu einem Unfall kommt, wer muss denn dann eigentlich zahlen? Ich meine, wenn der Unfallgegner schuld ist, dann muss dessen Versicherung zahlen. Das ist ja ganz klar. Aber was ist, wenn der Redakteur oder die Redakteurin schuld ist an einem Unfall?
Ja, Sascha, der Arbeitnehmer kann einen Anspruch auf Aufwendungsersatz gegen seinen Arbeitgeber haben. Voraussetzung ist, dass der Wagen mit Billigung des Arbeitgebers benutzt worden ist und dass er auch in dessen Risikosphäre der Schaden entstanden ist.
Aha, Billigung und Risikosphäre. Was heißt denn das jetzt genau?
Risikosphäre bedeutet im Prinzip, dass sich nicht das allgemeine Lebensrisiko verwirklicht haben darf. Also zum Beispiel dein Fahrzeugverschleiß, der wird nicht ersetzt, aber wenn ein Unfall passiert ist, dann wird er ersetzt. Voraussetzung ist aber, dass du das Fahrzeug mit Billigung des Arbeitgebers benutzt hast. Entweder muss der Arbeitgeber das gewollt haben, dass du das Fahrzeug benutzt, oder es muss so sein, dass du zu dem Termin gar nicht anders hinkommst, wenn du nicht dein eigenes Auto benutzt hast. Eins von beidem ist sicher meist der Fall. Du bekommst das nicht ersetzt, wenn der Parkplatz voller Dienstwagen stehen würde und du nimmst einfach dein eigenes Auto, weil dir das am liebsten ist.
Okay, also du hast gerade schon gesagt, wenn mein Auto liegen bleibt, weil, keine Ahnung, Verschleißteil kaputt gegangen ist,
dann hat der Arbeitgeber nichts damit zu tun. Das muss ich auf jeden Fall selber zahlen, ne?
Leider, Sascha.
Na gut, Verschleiß ist halt Verschleiß. Aber was ist eigentlich, wenn ein Freier im Auftrag des Arbeitgebers auf dem Weg zum Termin ist und in einen Unfall verwickelt wird?
Sascha, für einen Freien gelten diese Grundsätze leider nicht. Freie müssen solche Kosten selbst tragen.
Sehr bedauerlich. Gibt es denn aber auch noch andere Fälle, in denen der Arbeitgeber nicht bezahlen muss, wenn ich als angestellter Redakteur auf dem Weg zu einem dienstlichen Termin mit meinem privaten Auto einen Unfall habe?
Unfallschäden müssen dann nicht bezahlt werden, wenn die schon mit dem Fahrtkostenersatz abgedeckt sind.
Das gibt's?
Das gibt es, aber in Redaktionen fast nie, denn da wird maximal die steuerlich anerkannte Fahrtkostenpauschale erstattet und man geht aus, dass bei dieser Höhe Unfallschäden nicht mit abgedeckt sind.
Also kriege ich nur die normale Fahrtkostenpauschale, dann muss mein Arbeitgeber Unfallschäden ersetzen. Wie sieht das denn eigentlich aus, wenn ich höher gestuft werde in der Versicherung? Ist das dann auch mein Problem?
Das ist mit der ganz normalen Fahrtkostenpauschale mit abgedeckt.
Bin ich denn dann als Arbeitnehmer eigentlich verpflichtet, eine Vollkaskoversicherung abzuschließen, wenn ich öfter mit meinem privaten Auto dienstlich unterwegs bin?
Arbeitsrechtlich bin ich dazu nicht verpflichtet, es sei denn, dass es ausdrücklich geregelt ist. Aber nirgendwo, in keinem Arbeitsvertrag, den ich kenne, ist das geregelt.
Aha, also dazu kann mich niemand zwingen. In welchem Umfang werden denn jetzt die Schäden eigentlich genau ersetzt? Also meinetwegen irgendwie kommt zu einem Prozess, weil Versicherungen sich nicht einig sind und so. Was passiert denn da?
Ersetzt wird nicht nur der Schaden am Pkw selbst und die Reparaturkosten ersetzt, werden zum Beispiel auch Kosten, die ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren auslöst. Bei der Frage der Höhe des Schadensersatzes, da spielt Mitverschulden eine große Rolle. Es gelten die Grundsätze der Arbeitnehmerhaftung. Wenn der Arbeitnehmer nur leicht fahrlässig gehandelt hat, trägt der Arbeitgeber alles. Bei normaler Fahrlässigkeit, das ist der häufigste Fall, kriegt man nur die Hälfte vom Arbeitgeber erstattet. Und bei grober Fahrlässigkeit muss der Arbeitnehmer alles bezahlen, aber gedeckelt auf maximal 3 Bruttomonatsgehälter.
Jetzt gibt's wahrscheinlich auch immer Streit, was leichte Fahrlässigkeit und was grobe Fahrlässigkeit ist, oder? So richtig eindeutig ist das wahrscheinlich nicht geregelt.
Darüber kann man sich natürlich unendlich lange streiten. In der Vergangenheit ist es oft so gewesen, dass die Arbeitgeber solche Schäden einfach ersetzt haben.
Sollte es aber trotzdem mal zu Stress mit einem Arbeitgeber kommen, wegen eines Unfalls mit dem privaten Auto, der oder die Redakteurin, der Redakteur, der bekommt dann doch auch sicher Hilfe beim DJV NRW.
Selbstverständlich, Sascha.
Aber nur Mitglieder. Habe ich gelernt. Dankeschön, Christian Weihe, Justiziar des DJV NRW.
Sascha, ich bedanke mich. Tschüss.
Tschüss. Der nächste Podcast dieser Reihe erscheint im Januar. Im Dezember ist der nächste Lokalfunk-Podcast dran. Die Podcasts des DJV NRW jeden zweiten Dienstag im Monat. Und das war die 24. Folge von Ohne Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW. Ich bin Sascha Fobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal.